Bibeltext. Handelt es sich wieder um die gleiche Person wie vergangenen Sonntag? Um wen ging es letzten Sonntag? Außer um dich, meine ich. Um Petrus, genau. Den haben wir auch heute wieder vor uns. Der Bibeltext steht in Lukas Kapitel 5, die ersten 11 Verse. Entschuldigt bitte. Lukas 5, 1 bis 11. Eines Tages stand Jesus am Ufer des Sees Genezareth. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten das Wort Gottes hören. Da bemerkte er zwei Boote am Ufer. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück auf den See hinauszufahren. So konnte er sich setzen und die Menge vom Boot aus unterweisen. Als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon: Fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Aber Rabbi, wandte Simon ein, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Als sie es dann getan hatten, umschlossen sie eine solche Menge Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie ihren Mitarbeitern im anderen Boot, sie sollten kommen und ihnen helfen. Zusammen füllten sie beide Boote bis zum Rand, sodass sie fast sanken. Als Simon Petrus das sah, kniete er sich vor Jesus hin und sagte: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn er und seine Begleiter waren tief erschrocken, weil sie einen solchen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Doch Jesus sagte zu Simon: Du musst dich nicht fürchten, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Dann zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Ja, der Fischzug des Petrus, Simon und Petrus, die gleiche Person, nur noch einmal ganz kurz zur Erklärung am Anfang. Der Fischzug des Petrus wird es ja oft genannt, also eigentlich ist das ja Quatsch, eigentlich ist es der Fischzug des Jesus. Petrus hat ja gar nicht viel gemacht. Trotzdem ein paar Anmerkungen, bevor wir in den eigentlichen Text einsteigen. Besondere Offenbarung von Gott oder besonderes Handeln von Gott kommt unerwartet. Es lässt sich nicht einfach so mal eben planen und vorbereiten. Petrus hatte hier an diesem Tag überhaupt keine Ahnung davon, dass dieser Augenblick oder diese Geschichte in seinem Leben alles auf den Kopf stellen würde. Er hat einfach alles wie immer gemacht. Und Gott hat ihn, glaube ich, ziemlich überrascht mit dem, was er da getan hat. Und so macht Gott das oft. Die besonderen Dinge, die Gott tut in unserem Leben, die kommen oft überraschend. Gott bringt etwas auf den Weg und wir kommen ins Staunen, wir erkennen oder verstehen etwas über ihn und es bringt eine Veränderung in unserem Leben. Im Johannesevangelium wird das auch beschrieben mit der Aussage: Der Geist Gottes weht, wo er will. Das lässt sich nicht von uns dirigieren. Besondere Offenbarung Gottes kommt in unserem gehorsamen Alltag. Petrus war Fischer. Also was macht er? Fische fangen. Er hat als Fischer hauptsächlich nachts gearbeitet und musste dann tags, wie auch an diesem Tag, die Vorbereitung treffen für den nächsten Arbeitstag. Mit anderen Worten, wenn die mit dem Boot an Land gekommen sind, hatten die nicht Feierabend, sondern dann gab es noch ein ganz schönes Stück Arbeit zu tun. Wenn sie Fische gefangen hatten, erst recht, dann mussten sie ja die Fische irgendwie noch verarbeiten oder weiterreichen. Und dann aber auch ihr ganzes Werkzeug wieder aufräumen, sauber machen, das Boot putzen, die Netze flicken. Da war schon einiges zu tun. Und das hat Petrus als guter Arbeiter und guter Fischer sicherlich jede Nacht und jeden Tag gemacht. Ja, als guter Israelit nur 6 Tage die Woche natürlich. Am 7. Tag wurde nicht gearbeitet und das ist auch bis heute noch gesund so, wenn wir uns da an Gottes Wort halten. sechs Tage arbeiten, einen Tag ruhen. Petrus war Fischer, der hat gefischt. Ein Lehrer unterrichtet, ein Kassierer sitzt an der Kasse, ein Arzt versorgt Kranke. Wir sind ja oft unterwegs mit dem Gedanken, dass Gott irgendwie was Besonderes mit uns machen sollte oder machen müsste und sind auf der Suche nach dem besonderen Plan, den Gott mit uns hat. So mit dieser Sehnsucht, es muss sich irgendwie nochmal was ganz stark verändern und was ganz Neues kommen, was Spektakuläres, was Herausragendes. Wann offenbart Gott endlich seinen großen Plan, den er mit mir hat? Um Gottes Willen für die Zukunft zu entdecken und vielleicht auch für das Besondere, was er mit dir vorhat, ist es wichtig, jetzt das zu tun, was du schon als seinen Willen kennst. Wenn Gott dich berufen hat, im Hotel zu arbeiten, dann arbeite treu und tapfer im Hotel. Wenn Gott dich berufen hat, zu Hause zu sein, für deine Familie zu sorgen, dann mach das treu und gründlich und mit der Hingabe, die Gott von dir erwartet. Und auch alles in diesen Dingen, egal welchen Beruf du hast oder in welchem Umfeld du lebst oder dich bewegst, tu diese Dinge und lerne diese Dinge auf die Art und Weise zu tun, die Gott dir zeigt. Da finden wir eine ganze Menge Bibelstellen übrigens zu, wo Gott uns erklärt, auf was für eine Art und Weise wir unsere Arbeit tun sollen, miteinander umgehen sollen, was für Charaktereigenschaften er in unserem Leben prägen will und auch welche da nicht reingehören. Gibt es eine ganze Reihe von schönen Auflistungen, insbesondere im Neuen Testament, aber auch im Alten Testament entdecken wir das, dass es Gott nicht nur darum geht, dass wir einfach die Dinge tun, die er will, sondern auch und ganz besonders um die Art und Weise, wie wir sie tun. Solange Gott dir nicht seinen besonderen großen Auftrag offenbart, den er vielleicht eines Tages irgendwann für dich hat, sei einfach treu in dem, was er dir jetzt gegeben hat. Wir warten immer auf das besondere Highlight, wir warten darauf, dass ein Engel uns erscheint, der zu uns spricht oder eine Hand mit Feuer etwas auf eine Wand schreibt, wobei die Geschichte, die die Bibel da beschreibt, die möchte ich nicht erleben. Das war nämlich nicht so positiv, was die Hand da geschrieben hat. Aber so wünschen wir uns das und in dem Augenblick denken wir, jetzt ist Gott da. Und den ganzen Rest der Zeit haben wir das Gefühl, das ist irgendwie so 0815, ja. Wir wollen immer, dass es ganz besonders ist. Das Besondere ist, dass Gott auch im Alltag da ist. Und das erleben wir, wenn wir uns treu danach ausstrecken, seine Wege zu suchen, zu lernen und dann auch konsequent auch in den kleinen Dingen zu gehen und zu tun. Die kleinen Schritte des Gehorsams gehören dazu. Also nicht nur das Erkennen und Verstehen, was Gott will, sondern dann eben auch das tatsächliche Umsetzen. Bei Petrus beginnt es an diesem fast Ende vom Arbeitstag, in den letzten Zügen. Ich weiß nicht, wie lange das Netzeflicken gedauert hat. Vielleicht dauert das auch lange und sie hatten gerade erst angefangen. Aber es ist sicherlich einer der letzten Schritte, bevor er dann den Tag über sich ein bisschen ausruhen kann, die nächste Nacht fischen gehen kann. Kommt Jesus eigentlich ja mit einer ganz kleinen Bitte nur. Nichts Aufwendiges. Er geht zu dem Boot rüber, so wie der Text es uns beschreibt, setzt er sich schon mal rein und sagt dann, würdest du dir was ausmachen, mich mal auf den See zu rudern, von da aus kann ich besser zu den Menschen hier sprechen. Stellst du mir dein Boot als eine Kanzel zur Verfügung, sozusagen. Und Petrus macht das. Petrus hätte auch sagen können, oh, ich bin noch nicht fertig mit Netze flicken. Das muss ich fertig kriegen, ich muss ja morgen ganz früh wieder rausfahren zum Fischen. Der war bestimmt auch nicht so wirklich guter Laune an dem Tag. Sie hatten ja, wie wir dann später erfahren haben, die Nacht über nichts gefangen. Also irgendwie war die ganze Arbeit, die er gerade hinter sich gebracht hatte, umsonst. Hat nicht zu dem Ergebnis geführt, das er sich erhofft und gewünscht hatte. Aber vielleicht hat er auch gedacht, naja, erstmal eine kleine Pause, die Netze kann ich auch nachher noch flicken. Ja, Jesus, mache ich. Jesus hatte schon einen gewissen Bekanntheitsgrad zu diesem Zeitpunkt, obwohl es ja noch sehr am Anfang des Lukas-Evangeliums steht. Aber es war eine große Menschenmenge da, die Jesus zuhörte. Und es ist wahrscheinlich, dass auch Petrus ihn vorher schon mal begegnet ist oder gehört hat. gehen jedenfalls die Bibelausleger großenteils von aus. Nichtsdestotrotz war Petrus noch kein Nachfolger in dem Sinne. Er war einfach Fischer, der gerade da war und ein Boot zur Verfügung hatte, das Jesus gebrauchen konnte. Petrus entscheidet sich und sagt, okay, ich mach das. Er hatte noch keine Ahnung, zu welchem Ergebnis das später für ihn führen würde. Interessanterweise, wenn er an dem Punkt gesagt hätte, nee, will ich jetzt nicht, wäre aus dem ganzen Rest nichts geworden. Dann hätten wir diese Geschichte nicht in unserer Bibel. Mit anderen Worten, wenn Gott dich um etwas Kleines bittet, was nicht schwer auszuführen ist, vielleicht ihm etwas zur Verfügung zu stellen von deinen Ressourcen, von deiner Zeit, dann ist es deine Entscheidung, ob du dazu Ja sagst. Vielleicht auch auf dem Hintergrund der Frustration oder der Umstände, die im Moment eigentlich eher sagen würden, ach, ich würde mich lieber ein bisschen hinlegen, ich würde lieber ein bisschen Pause machen, ich würde lieber meine Standardarbeit fertig machen. Es gehört dazu, in diesem Augenblick ein Stück loszulassen und zu sagen, okay, wenn du das jetzt von mir möchtest, Herr, dann lasse ich jetzt die anderen Sachen mal wenigstens kurz liegen. Ist ja erstmal nur für den Augenblick. Und tu das, was du mir sagst. Vielleicht ist das sogar die größte Herausforderung in unserem Glaubensleben. Tatsächlich bei diesen kleinen Dingen, diesen kleinen Momenten hinzuhören und zu sagen, ja Herr, das mache ich dann jetzt. Wenn du mich darum bittest, mache ich das jetzt. Und nicht das, was ansonsten vor mir liegt. Die Geschichte handelt ja davon, wie Petrus vom Fischer zum Nachfolger Jesu wird, sozusagen ganz einfaches Muster, könnte man da reinlegen. Petrus fängt Fische, Jesus fängt Petrus, Petrus fängt Menschen. Ja? Von dem ganzen Natürlichen, damit fängt es nämlich an. Petrus fängt Fische und lässt sich von Jesus einfangen in gewisser Weise. Fangen hat ja für uns so ein bisschen so einen negativen Touch. Ich habe noch überlegt, ob ich ein besseres, anderes Wort finde, aber es passte irgendwie nicht. Angelt klingt auch irgendwie nicht so toll. Zumal es nicht Angeln ist, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Aber Anfang tut diese Geschichte damit, dass da ein frustrierter Fischer ist, der einen Tag Arbeit hinter sich hat, der ihm nichts gebracht hat und auf Jesus trifft. Ein Fischer ist kein Angler, wusstet ihr das? Ein Angler macht das nämlich zum Vergnügen als Hobby, so hin und wieder mal. Während ein Fischer damit seinen Lebensunterhalt verdient. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich etwas mache, weil es mein Hobby ist, oder ob ich etwas mache, weil ich darauf angewiesen bin und davon abhängig bin, dass ich damit mein Einkommen erhalte. Er war selbstständig. Wer von uns hier ist oder war schon mal selbstständig mit Arbeit? Ist anstrengend, ne? Ist ganz schön anstrengend und man ist irgendwie immer dabei, muss immer gucken, selber sich darum kümmern und dafür sorgen, dass das Geld auf dem Konto für den nächsten Monat reicht. Das ist nicht, ich habe irgendwo einen Arbeitsvertrag unterschrieben und ja klar, ich muss auch die Sachen machen, die dann von mir gefordert werden, aber solange ich die treu mache, weiß ich, kommt auf jeden Fall das Geld. Petrus war als Fischer oder eigentlich kann man das wahrscheinlich großen Teil zu sagen, viele von den handwerklichen Berufen damals oder den landwirtschaftlichen Berufen waren einfach selbstständig. Die waren davon abhängig, dass das, was sie tun, ihnen auch ihren Lebensunterhalt verdient. Reich werden konnte man als Fischer eigentlich nicht, aber es reicht normalerweise, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Aber nicht, wenn keine Fische im Netz sind. Einfach nochmal so als Gedanken, um nachvollziehen zu können, dass es nicht so wie, wenn ich am Wochenende angeln gehe und mich ärgere, dass ich meine Freizeit damit verbracht habe und keinen Fisch an Haken gekriegt habe. Sondern das hat was mit meinem Kontostand zu tun, wenn ich Fischer bin. Und es ist was ganz anderes, wenn nach einer Nacht ein Dreißigstel, beziehungsweise wenn wir das rückrechnen, die 7. Tage werden ja nicht gearbeitet, also ein 26. von meinem Einkommen nicht stattfindet. Das ist ein Tag, wer weiß, was am nächsten Tag ist. Wer sagt mir denn, dass da Fische in meinem Netz sind? Also das ist schon auch eine echte Herausforderung an die Existenz ab einem gewissen Grad. Er war sicherlich müde und erschöpft von der Arbeit, es ist eine anstrengende körperliche Arbeit und hatte sicherlich nicht die beste Laune. Gott benutzt oft die Situationen, wo wir an unsere eigenen Grenzen stoßen oder mit unserem eigenen Unvermögen konfrontiert sind, um seine Wunder zu tun. Überall da, wo wir das Gefühl haben oder feststellen, das kriegen wir hin, brauchen wir keine Wunder. Und kann sich auch Gott nicht als der offenbaren, der Wunder tut. Wenn ich alles aus meiner eigenen Kraft schaffe, was ist das Besondere daran, wenn Gott das Gleiche tut? So nenne ich es jetzt mal. Ja? Naja, ist ja schön, Gott, dass du es hingekriegt hast, aber ich habe auch Fische gefangen. Anfang tut es damit, dass Jesus nicht das Unmögliche von Petrus erbittet, sondern das Machbare. Trotz der Frustration, der Enttäuschung, des eigenen Unvermögens, diese Fische zu fangen in dem See, ist Petrus bereit, sich von dem Frust nicht abhalten zu lassen, sondern Jesus diesen Platz im Boot zu gewähren und mit ihm ein Stück rauszurudern. Die Lektion ist, Gott lässt unser Versagen zu, damit wir erkennen, dass wir ihn brauchen. Ich hätte es auch lieber, wenn das Leben als Christ ohne Versagen funktionieren würde. Aber so ist das Leben nicht. Wenn mein Leben ohne Versagen wäre, wäre ich Gott. Bin ich aber nicht. Und du übrigens auch nicht. Jesus ist mit im Boot, beendet seine Predigt und Petrus hat gedacht, okay, Predigt zu Ende, zurück zum Ufer, rudern, Netze flicken. Wäre der nächste logische Schritt gewesen. Und an dieser Stelle sagt Jesus, wirf doch deine Netze nochmal aus. Fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Jesus beauftragt, sagt, pass mal auf, jetzt ist nochmal Zeit, Fische zu fangen. Und er sagt nicht, du sollst die Netze nochmal wässern, sondern er erwartet mit diesem Auftrag, die werden Fische fangen. Es ist im Prinzip ein Auftrag und ein Versprechen, das da schon mit drin steckt. Wenn du das tust, dann wirst du auch Fische fangen. Das ist das, was Jesus ihm hier kommuniziert. Für Petrus wahrscheinlich ein bisschen schwer zu glauben, denn Jesus war Zimmermann, nicht Fischer. Petrus war Fischer und der wusste genau, wir haben das schon zum richtigen Zeitpunkt auf die richtige Art und Weise gemacht. Wir sind Fischer, wir wissen, wie das geht und das sagt der Jesus auch. Wir haben schon die ganze Nacht nichts gefangen. Er trifft aber eine Entscheidung, es trotzdem zu tun. Gott gibt keine sinnlosen Aufträge. Obwohl sie für uns vielleicht sinnlos aussehen in dem Augenblick. Für Petrus, der muss gedacht haben, so ein Quatsch. Das bringt doch nichts. Das war sein Erfahrungshorizont als Fischer. Das bringt nichts, das jetzt so zu tun. Aber Gott gibt keine sinnlosen Aufträge, auch wenn wir noch nicht sehen können, wie es funktionieren sollte oder welchen Sinn es ergibt. Gott will den segnen, der ihm ohne Zögern gehorcht. Auch wieder, obwohl man vielleicht den Sinn oder das, wie es funktionieren kann, noch gar nicht sieht. Das hat ja auch mit Gehorsam zu tun. Wenn ich schon vorher weiß und sehe, was am Ende bei rauskommt, dann bin ich ja schon fast eigenmotiviert sozusagen. Der Gehorsam ist ja etwas, ja, kann man das so sagen? Gehorsam ist etwas zu tun, was einem selber eigentlich nicht nahe liegt. Ja, wenn man die Sachen tut, die einem nahe liegen, die von einem erwartet werden, ist das natürlich auch gehorsam, klar. Aber mit denen ist es leicht. Die würde ich vielleicht selber sowieso tun. Aber was ist mit den Sachen, die ich sonst nicht tun würde? Da ist Gehorsam gefordert. Und noch etwas können wir daraus lernen. Kein Fisch, wenn Petrus keine Netze auswirft, selbst an dieser Stelle. Ja? Petrus muss schon die Entscheidung treffen und sagen, okay, ich mache das, ich fahre da jetzt raus und pack die Netze wieder ins Wasser. Sonst wird das nichts mit dem Fang. Also auch hier wieder, ganz am Anfang hatten wir es schon einmal, Petrus hätte auch sagen können, such dir einen anderen, der dich da rausrudert auf den See oder mach das doch hier vom Ufer aus. Ich will jetzt, kann jetzt nicht mit dir da rausrudern. Und er hat gesagt, nein, ich nehme mir die Zeit dafür. Und auch an dieser Stelle ist wieder die Herausforderung, etwas zu tun, wo er noch nicht sehen kann, was dabei rauskommt, was ein Stück Kraft auch wieder erfordert, Zeit, Arbeit, Investitionen in ein Unternehmen, das rein technisch gesehen sinnlos erscheint. Und auch hier entscheidet sich Petrus wieder zu sagen, mein Erfahrungshorizont sagt mir, das wird nicht viel bringen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze noch einmal auswerfen. Weil du es sagst. Weil du es sagst. Vielleicht ist das so ein bisschen der Schlachtruf der Christen, die Gott folgen. Weil du es sagst. Abraham bricht aus Ur auf in ein verheißendes Land, das er noch nie gesehen hat. Ob er davon schon mal was gehört hat, weiß ich nicht. Ja, reisende Gäste oder so. Aber er muss sich irgendwie darauf verlassen, dass das sinnvoll ist, was Gott ihm da aufträgt. Und er sagt, okay, ich packe alles zusammen, mache mich auf den Weg. Das beste Beispiel finde ich immer noch ist Noah mit der Arche, nach wie vor. Ein Boot bauen ohne Wasser. Also das ist schon echt beeindruckend. Und es war wieder letztendlich nur, okay, auf dein Wort hin baue ich dieses Ding. Und ich meine, die haben eine Weile gebaut. Das wird schon ein bisschen gedauert haben, bis der Kasten fertig war. Das war schweißtreibende Arbeit. Und ich weiß nicht, womit sie ansonsten ihren Lebensunterhalt versorgt haben. Aber über diesen Zeitraum mussten sie sich ja irgendwo von auch parallel ernähren. Ich nehme an, das haben sie nach Feierabend gemacht. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Ja? Also es war obendrauf noch auf das, was sie üblicherweise schon an Arbeit hatten für Noahs Familie. Aber auf Gottes Wort hin. Mose fordert den König von Ägypten heraus. Lass dieses Volk ziehen. Ja, klar. Völlig unmögliches Projekt. Die Ägypter waren abhängig von ihren Sklaven für die ganzen Projekte, die sie für sie erledigt haben. Das wollte keiner von ihnen das wieder selber machen. Und das war Mose auch völlig klar, dass wenn er zu Pharao hingeht, dass der Pharao nicht sagt, ach ja, ich wollte die sowieso mit dir losschicken. Ja, das muss man sich auch immer mal so vor Augen führen. Ne? Wir lesen das immer so, diese Dinger, als wäre das für die Leute alles ganz einfach gewesen. Ach, für Mose, das war ja ganz klar, für den war das ganz einfach. Der war ja auch schon am Pharaos Hof aufgewachsen und der kannte den ja auch schon. Und dass er zwischendurch mal einen umgebracht hat, das vergessen wir in dem Zusammenhang dann mal ganz schnell, dass er eigentlich unter Strafverfolgung stand und so. Oder Abraham, naja gut, der hat seine Sachen eben alle zusammengepackt und ist losmarschiert. Ein paar Wochen lang, bis er am Ziel angekommen ist. Das war nicht so einfach. Das war für die Leute genauso schwierig, wie es für uns heute ist, wenn Jesus uns sagt, tu dies oder jenes und wir denken so, kann nicht sehen, wofür das gut sein soll. Ich kann auch nicht sehen, wie das funktionieren soll. Vielleicht kann ich noch nicht mal sehen, wohin das führen soll. Und sind wir dann bereit zu sagen, aber auf dein Wort hin,
werde ich es einfach tun. Petrus wusste nicht, was am Ende rauskommt. Vielleicht hat er gedacht, sehr wahrscheinlich sogar hat er gedacht, okay, ich mache das jetzt einfach mal. Wenn am Ende kein Fisch drin ist, habe ich nochmal ein bisschen Arbeit investiert und Jesus ist dann klar, dass es so nicht funktioniert. Hat der Zimmermann was gelernt. Ich sage das mal so ganz platt, ja. Wir denken mal so, oh ja, der ja Gottes Sohn sagt, Gottes Sohn, der war ein aufsteigender Prediger, ja, aber auf dein Wort hin. Gibt noch ein paar so verrückte Geschichten, die man hier aufführen könnte, ja, die auf sein Wort hin waren, die könnt ihr euch selber nochmal überlegen, vielleicht fällt euch die eine oder andere ein. Petrus wirft die letzte nochmal aus und genauso war es bei jedem, der Gott gefolgt hat und dem Gott einen Auftrag gegeben hat, solange die Person nicht die Füße in die Hand genommen hat, um den ersten Schritt zu tun, ist nichts passiert. Und das ist bis heute so. Wir müssen das tun, was Gott uns aufträgt. Und vielleicht sind das erstmal nur die ganz kleinen und einfachen Sachen. Jesus hat Petrus ja nicht gesagt, pass mal auf, ich sorge jetzt dafür, dass du ein Wunder kriegst. Der hat, ich sage nochmal ganz vom Prinzip her, hat er nichts anderes gesagt als, geh jetzt nochmal fischen. Tu das, was du schon immer getan hast, nur jetzt in diesem Augenblick, weil ich es sage, bitte einmal. Der war ja nicht herausgefordert, irgendwas zu tun, was er noch nie gemacht hat. Sondern er sollte das, was er normalerweise immer gemacht hat und was er auch konnte, was letzte Nacht nicht funktioniert hat, sollte er jetzt nochmal machen zu einem Zeitpunkt, zu dem er es normalerweise nicht macht. Nur ein kleines bisschen andere Umstände. Wir müssen das tun, was Gott uns aufträgt. Zur Arbeit gehen. Das Haus putzen. Die Bibel lesen. Essen zubereiten. Hausaufgaben machen, beten, Zähne putzen, Menschen helfen, zurück zu Gott zu finden, ein neues Projekt starten. Könnt die Liste unendlich fortführen, oder? Die Dinge tun und treu tun, die Gott uns aufgetragen hat, ist der Anfang und der erste Schritt zu seinen Wundern und zu der größeren Offenbarung Gottes. Jemand hat mal gesagt, vielleicht fehlt zur Beantwortung unserer Gebete nur, dass wir endlich die Netze auswerfen. Also mit anderen Worten, dass wir den ersten praktischen Schritt tun, den Gott uns gesagt hat. Ich weiß nicht, von wem das Zitat war. Das nächste ist von einem Lloyd Ogilvy, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Der hat mal gesagt, wir können nichts ohne Gott vollbringen. Aber er tut auch nichts ohne uns. Interessanter Gedanke, oder? Die Geschichte geht weiter. Netze werden ausgeworfen. Petrus fährt nochmal raus. Und der Traum eines jeden Fischers wird wahr. Fische ohne Ende. So viele Fische, dass die Netze es kaum aushalten können. Zwei Boote werden sogar voll, nicht nur das eine, mit dem sie losgefahren waren, müssen noch ein zweites dazu und sagen, helft uns bitte. Beide Boote werden randvoll mit zappelnden Fischen gefüllt. Könnt ihr euch das vorstellen? Holzboote voll bis zum Rand mit zappelnden Fischen, die liegen so tief im Wasser, dass das Wasser schon fast ins Boot reinläuft. Das war Augen so groß wie Untertassen. Fische! Das muss ein unglaublich starkes Erlebnis gewesen sein an dieser Stelle, nachdem sie die letzte Nacht so frustriert und enttäuscht waren und jetzt am Tag, wo man eigentlich keine Fische fängt, so ein Riesenfang, mitten am Tag. Ich weiß nicht, ob die Leute, die vorher am Ufer gestanden haben und Jesus zugehört hatten, ob die das mitgekriegt haben. Ich stelle mir das so vor, dass die Menschenmenge da steht und Petrus auf dem Boot völlig ausflippt und sagt, Fische, Fische, alles voll mit Fischen, zu dem Boot rüberruft, kommt uns helfen. Und die Leute am Ufer, was ist mit denen denn los? Und dann sehen sie so, wie sie die Fische da, die Netze aus. Das muss ein beeindruckendes Erlebnis gewesen sein, dabei zu sein. Die Schiffe kommen langsam Richtung Ufer. Übrigens, die Fische waren schon die ganze Zeit in dem See. Jesus hat nicht ein Wunder der Fischherstellung gemacht. Petrus konnte die Fische vorher nur nicht finden und nicht fangen. Das war Petrus Unvermögen. Mit Jesus im Boot verändert sich alles. Plötzlich sind die Fische da, wo die Netze sind. Alles geschieht nach Gottes Plan. Vielleicht sogar so weit, dass man sagen kann, Petrus konnte in der Nacht keine Fische finden, damit er erleben kann, was mit Gottes Hilfe alles möglich ist. Und dann kommt eine ganz komische Stelle. Petrus sagt, Jesus, geh weg von mir. Er will Jesus wegschicken. Ein riesiges Erlebnis, eine Erfahrung, Gott kann viel mehr tun als das, was mir selbst möglich ist, selbst mit meinem Fachwissen und in meinem Beruf. Da, wo meine Grenzen erreicht sind, wo ich nichts mehr weiter tun kann, als dabei stehen und zusehen und mich vielleicht darüber ärgern, dass die Fische nicht in meinem Netz landen, da greift Gott auf so eine erstaunliche Weise ein und Petrus sagt, Jesus, geh weg. Und das hat einen Grund, das ist interessant. Petrus musste irgendwie mit einem Riesenwunder klarkommen. Versagen lässt sich entschuldigen. Wenn ich was nicht schaffe oder nicht hinkriege, da sind wir Weltmeister drin, jeder von uns, dann haben wir eine Erklärung dafür, warum das so ist. Es war zu einfach, zu schwer, zu schnell, zu langsam, zu kompliziert, und sowieso ist irgendjemand anders immer schuld. Ohne das jetzt ins Detail mal auseinander zu klamüstern. Aber von der Tendenz her, wenn uns was nicht gelingt, sind wir so unterwegs. Das kann man erklären, da kann man Gründe für anführen, warum das jetzt nicht geklappt hat. Das Wasser war zu warm, die Netze waren zu großlöchrig oder was weiß ich. Keine Ahnung, was Petrus für seinen Fischzug da angeführt hätte. Versagen lässt sich entschuldigen. Erfolg lässt sich erklären. Naja, ich habe Fische gefangen letzte Nacht, ich bin eben guter Fischer. Ja, ich kann das eben. Ein Wunder ist schwer zu akzeptieren. Versagen lässt sich entschuldigen, Erfolg lässt sich erklären, aber ein Wunder ist schwer zu akzeptieren, denn es überwindet unseren Verstand und geht direkt an unser Herz. Unser Verstand kommt mit dem Wunder ja nicht klar. Es fordert unser Herz heraus, zu glauben. Und unser Herz erkennt die Wahrheit. Die Frage ist dann an nächster Stelle nochmal, was macht der Verstand mit dem, was das Herz gerade erkannt hat? Wenn das ein echtes Wunder ist, ich erlebe etwas, so wie diesen Fischzug, Petrus weiß, das war nicht von Menschenhand gemacht. Wenn Jesus nicht mit im Boot gewesen wäre und wir hätten einfach gesagt, wir können ja heute Mittag nochmal versuchen, ein paar Fische zu fangen, da wäre nichts gekommen. Er wusste genau, das ist ein echtes Wunder Gottes. Und der Rückschluss ist, wenn das ein echtes Wunder ist, dann ist Jesus wirklich Gott. / Gottes Sohn. Und wenn Jesus wirklich Gott ist, dann erfordert das von mir eine Reaktion. Und das erste Erkennen, wenn Jesus wirklich Gott ist und es wirklich Gott gibt, vielleicht für den anderen auch, in dem Zusammenhang als Erkenntnis, dann ist die Schlussfolgerung, ich bin nicht Gott. Das ist automatisch die erste Erkenntnis, die mitkommt. Wenn es einen Gott gibt, und dieses Wunder zeigt, dass es Gott gibt, dann bin ich nicht Gott, denn ich habe das Wunder nicht gemacht. Ich habe es nicht geschafft. Ich konnte das nicht tun. Wenn man Gott als Gott erkennt, Jesus als Gott erkennt, dann sieht man sich selbst in einem neuen Licht. Von Petrus hat man ja eigentlich immer so den Eindruck, dass es ein ziemlich zuversichtlicher Typ war, was seine eigene Person betraf. An dieser Stelle hier merkt er, ich bin nichts anderes als ein Mensch, der von Gott getrennt ist. Ein sündiger Mensch. Und seine Reaktion ist, Jesus wegzuschicken, weil er diesen Kontrast zwischen Gottes Heiligkeit und Gottes Licht und seiner eigenen Dunkelheit und seiner Sünde nicht aushalten will. Jesus reagiert auf dieses Bekenntnis eigentlich gar nicht. Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Die Antwort von Jesus ist, gucken hier einmal, Moment, füllen wir die Netze. Jesus sagte zu Simon, du musst dich nicht fürchten. Von nun an wirst du Menschenfischer sein. Also er kommentiert das auch gar nicht. Er sagt nicht so nach dem Motto, wurde aber auch Zeit. Klar bist du ein sündiger Mensch. Soll ich dir nochmal aufzählen, was du alles gemacht hast? Sondern er sagt einfach, weißt du, es geht hier nicht darum, dass ich dein Richter sein will. Es geht nicht darum, dass ich dir jetzt das alles vorhalte, was du gerade erkannt hast, was an dir nicht in Ordnung ist. Es geht nicht darum, dass ich dich dafür jetzt bestrafe, dass du dein Leben bisher lang selber Gott sein wolltest. Sondern es geht darum, dass du es erkannt hast und verstanden hast. Jesus wusste sowieso schon von Anfang an, dass Petrus ein sündiger Mensch war. Weiß er von mir auch und von dir auch. Für ihn ist das nichts Neues. Der Einzige, der das erkennen musste, war Petrus. Und der Einzige, der das erkennen muss, bist du oder bin ich. Wenn Gott sich offenbart als der, der er ist, dann erkennen wir auch in seinem Licht, wer wir sind. Und das kann schon einen Schock verursachen erstmal. Aber der Schock ist nicht dafür da, dass wir uns schlecht fühlen, sondern der Schock ist dafür da, dass wir erkennen, wir brauchen Hilfe. Und dann kommt Jesus uns entgegen und lädt uns ein und sagt, ich vergeb dir deine Schuld. Ich lade dich ein, mir nachzufolgen und mit mir unterwegs zu sein, mein Reich zu bauen und in meinem Reich zu leben. Wer Gott begegnet, kann nicht bleiben, wie er vorher war. Du kannst allerdings auch, wenn du dich nicht entscheiden willst, ihm zu folgen, auch dein Herz hart machen. Und versuchen, das Wunder doch irgendwie wegzuerklären. Ja, der Wind war heute anders und deshalb hat es die Fische alle Richtung Ufer da getrieben und deshalb sind unsere Netze so. Kann man alles machen. Aber man kann auch sein Herz von Gott berühren lassen und sagen, okay, Herr, eigentlich bin ich nicht geeignet für deine Gegenwart. Eigentlich bin ich nicht geeignet für dein Reich. Eigentlich, und mal ganz, ganz genau genommen, bin ich eigentlich nicht mal geeignet für das natürliche Leben hier auf der Erde. Habe ich ja auch nicht hingekriegt. Aber wenn Jesus dann einlädt und sagt, hey, ich will dich, ich kann dich gebrauchen, dann kannst du aufatmen und kommen. Und es ist unendlich viel besser, als das Herz hart zu machen und das Wunder wegzuerklären. Und darauf zu bestehen, selber Gott zu bleiben. Petrus hat ganz treu getan, was er tun musste. Er ist fischen gegangen. Als Jesus ihn um eine Kleinigkeit bittet, ist er bereit, das zu tun. Und als Jesus ihn um etwas bittet, was Petrus unwahrscheinlich oder sinnlos erscheint, ist er trotzdem gehorsam. Nach dem Wunder gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder er ignoriert es und damit auch Gott, und geht zurück zu seinem alten Leben. Oder er lässt Gott alles das neu machen und verändern, was Gott verändern will. Und in Petrus Fall war das radikal. Ziemlich radikal sogar. Zwar schafft Jesus es, eine Brücke zu schlagen und sagt, du bleibst eigentlich in deinem Beruf, nur dass du nicht mehr Fische fängst, sondern Menschen. Aber dass das irgendwie ein anderes Handwerkszeug erfordert, war Petrus, glaube ich, auch klar. Und er wusste auch, dass es mehr erfordert als Netze und Boote. Und er wusste, dass es erfordert, sein ganzes Vertrauen auf Gott zu setzen und zu sagen, du darfst mit meinem Leben machen, was du willst. Und das ist ja immer wieder unsere große Herausforderung, in der wir ja gar nicht jeden Tag in der Form stehen wie Petrus. Wir stehen ja eigentlich mehr in der täglichen Herausforderung des Fischens. Das treu zu tun, was Gott uns schon gesagt hat. Aber wenn dann der Tag kommt, wo Gott sich dir neu offenbart und du ihm begegnest und du erkennst, hey, in meinem Leben muss etwas neu werden, muss sich etwas verändern. Ich bin nicht so, wie Gott mich haben will. Dann mach den Schritt auf ihn zu und sag ihm, Herr, tu mit mir, was du willst. Ich will dir folgen. Denn sonst machst du nur dein Herz hart und dein Leben kaputt und langweilig. Sie ließen alles zurück und folgten Jesus. Wie gesagt, die Herausforderung kommt erst dann, wenn Jesus dich herausfordert. Und so lange machst du das, was er dir für deinen Alltag gegeben hat. Wenn diese Herausforderung kommt, dann tu auf sein Wort hin, was er dir sagt. Also zwei Aufgaben, tu treu und einfach weiter die Normen. Tu einfach die normalen Dinge, um die Jesus dich gebeten hat, und auf sein Wort hin vertraue ihm und tu, was er dir sagt, auch wenn es dir nicht unbedingt sinnvoll und erfolgversprechend erscheint. Ein letztes. Wenn du noch denkst, du bist eigentlich ganz okay, ich bin eigentlich ganz gut, ich kann fischen, ich bin alles im grünen Bereich, ich schaffe das schon, dann bitte Jesus, dir zu begegnen. Dann bitte Jesus, dir zu begegnen, denn dann brauchst du ein neues Verständnis von dem, wer er ist und wie er ist, und in dieser Erkenntnis ein neues Entdecken, wer du bist und wie er dich sieht. Amen. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir berufen sind, ganz normale Menschen zu sein, ganz normales Leben zu führen, ganz normale Dinge zu tun, die, mit denen du uns beauftragst. Und das Ganze auch noch auf, ganz normale Weise, weiß ich nicht, ob man das heute noch sagen kann, auf deine Art und Weise. Da wollen wir auch schon lernen, Herr. Wir wollen lernen, in den kleinen Dingen, die du uns gesagt hast und gezeigt hast, gehorsam zu sein. Wir wollen lernen von deinem Wort, was es heißt, so unterwegs zu sein und unsere Arbeit und unsere Freizeit so zu verbringen, wie es dir gefällt. Unseren Charakter wollen wir von dir formen lassen und bauen lassen. So, mir steht immer vor Augen diese Auflistung von der Frucht des Geistes, die du in uns wachsen lassen willst und gedeihen lassen willst durch die Kraft deines Geistes. Mit Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Gibt es bestimmt bei den meisten von uns noch Bereiche, wo wir noch wachsen und lernen dürfen. Aber genau auf diese Art und Weise wollen wir unsere Arbeit tun, Herr. Das, was du uns gegeben, was du aufgetragen hast. Und ich glaube, dass wir auch damit schon unsere Welt prägen und einen Unterschied machen. Dafür danke ich dir. Ist gar nicht so kompliziert und gar nicht so schwierig. Und wenn der Tag kommt, Herr, wo du über das hinaus tust, was wir irgendwie tun können, was wir verstehen, was wir versuchen, wo wir neue Erkenntnis von dir haben und wo du zu uns sprichst und sagst, hey, ich habe was Neues mit dir vor. Ich möchte dich herausfordern, etwas zu wagen. Dann beten wir darum, dass du uns Gnade und Kraft schenkst, zu sagen, ja, Herr, auf dein Wort hin wollen wir das einfach tun. Denn wir wollen dir folgen. Es gibt keinen besseren Weg als den mit dir. Dafür danke ich dir. Amen.